Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
18 Uhr, Schweizer Radio, Echo der Zeit. Ausdehnung der Personenfreizügigkeit. Der Bundesrat will mit der EU über Kroatien verhandeln. Die Schweiz und Frankreich kommen sich nicht näher in Steuerfragen. Präsident Hollande will von einer Abgeltungssteuer vorerst nichts wissen.
Avant de nous lancer dans une telle opération, nous voudrions avoir d'abord réglé les problèmes que j'ai posés.
Dann, wo ist der Sokrates von heute? Der Markt der Ideen wird vielstimmig. Wir machen uns auf die Suche nach den neuen Denker. Und wir bringen sie zum Frösteln. Eine Hommage an den Kriminalfilm. Echo der Zeit, am Mikrofon ist Simon Fatzer. Im Juli ist es soweit, ab dann gehört wohl auch Kroatien zur Europäischen Union. Nun nimmt die Schweiz Verhandlungen mit der EU darüber auf, ob künftig auch Kroatinnen und Kroaten in der Schweiz arbeiten dürfen. Ein heikles Unterfangen. Geraldine Eicher.
Tritt Kroatien der EU bei, muss die Schweiz das Personenfreizügigkeitsabkommen erweitern. Ansonsten sind die bilateralen Verträge mit der EU gefährdet. Das Abkommen sei von Bedeutung für die hiesige Wirtschaft. Die bilateralen Verträge hätten der Schweiz Wohlstand gebracht, betont Bundesrätin Simonetta Sommaruga.
Es ist ein wichtiges Abkommen für die Schweiz. Und wenn jetzt ein zusätzlicher Staat hinzukommt, Kroatien, übrigens ein wichtiger Handlungspartner für die Schweiz in Südosteuropa, dann wollen wir auch mit Kroatien diese Personenfreizügigkeit fortsetzen. Und deshalb will der Bundesrat jetzt diese Verhandlungen aufnehmen.
Die Schweiz hat das Abkommen über den freien Personenverkehr schon zweimal ausgeweitet. Wie damals will der Bundesrat auch diesmal bei Kroatien erreichen, dass die Schweiz den Arbeitsmarkt nur schrittweise öffnen muss.
Die Schweiz konnte gleich wie die EU-Staaten eine insgesamt 7-jährige Übergangsfrist für Beschränkungen im Arbeitsmarkt beibehalten. Zudem wurde der Schweiz die spezielle Schutzklausel, diese sogenannte Ventilklausel, auf weitere 3 Jahre gewährt.
Ventilklausel heißt, sollte die Zuwanderung den Arbeitsmarkt überfordern, könnte die Schweiz Arbeitskräfte ablehnen. Genau das hat die Schweiz diesen Frühling getan. Sie hat die Schutzklausel angerufen und damit die Zuwanderung aus den neuen Ostländern eingeschränkt. Das hat ihr viel Kritik eingetragen und dürfte die Verhandlungen nicht vereinfachen. Für Diskussionen könnte auch die Frage sorgen, ob die Schweiz die Integration der neuen EU-Länder mit einer neuen Kohäsionszahlung mitfinanzieren soll. Und einigt sich der Bundesrat mit Brüssel dereinst einmal, folgt die nächste Hürde in der Schweiz. Eine Volksabstimmung über diese wichtige und umstrittene Vorlage ist wahrscheinlich.
Wichtiges, aber schwieriges Thema. Wir kommen darauf zurück. Aber zuerst gibt's die Nachrichten des Tages und die hat Miriam Knecht.
Junge Sans-Papiers können ab nächstem Jahr in der Schweiz eine Berufslehre machen. Das hat der Bundesrat entschieden. Allerdings müssen die jungen Ausländer ohne Papiere bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Sie müssen eine Landessprache beherrschen und sich ans Schweizer Recht halten. Außerdem müssen sie 5 Jahre in der Schweiz zur Schule gegangen sein, wie das Justizdepartement bekannt gibt. Heute können Sans-Papiers in der Schweiz zwar studieren, aber keine Lehre machen. Der Bundesrat will die Personenfreizügigkeit nicht neu verhandeln. Er lehnt deshalb eine entsprechende Initiative der SVP ab. Der Bundesrat begründet sein Nein mit der Zuwanderungspolitik der Schweiz. Diese richte sich nach den Bedürfnissen der Wirtschaft und habe sich bewährt. Bei einer Annahme der Initiative würde die EU sämtliche bilaterale Abkommen mit der Schweiz kündigen, so der Bundesrat. Die SVP will mit ihrer Volksinitiative gegen die Masseneinwanderung die Zahl der Einwanderer in die Schweiz begrenzen. Die 5. IV-Revision habe sich in vielen Bereichen positiv ausgewirkt. Das sagt das Bundesamt für Sozialversicherungen. Es stützt sich dabei auf eine Studie. Mit der Revision hätten mehr behinderten Menschen Zugang zu Massnahmen für die Eingliederung in den Arbeitsmarkt. Allerdings, noch nicht alle IV-Stellen nützen laut dem Bundesamt ihren Handlungsspielraum voll aus. Auch die Wirtschaft müsse mehr tun, damit sich IV-Bezüger wieder eingliedern können. Die Studie zeigt zudem, dass die Erfolgsquoten verschiedener Massnahmen noch zu wünschen übrig lässt. Die PostFinance erhält eine Bankbewilligung. Das hat die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA entschieden. Allerdings muss die Postfinanz zuerst Bedingungen erfüllen. Sie muss künftig etwa vom Postkonzern ausgegliedert und als Aktiengesellschaft geführt werden. Sind die organisatorischen, finanziellen und personellen Bedingungen erfüllt, darf die Postfinanz normale Bankgeschäfte tätigen und sie darf auch mit Wertpapieren handeln. Dem Unternehmen ist es aber weiterhin untersagt, selbstständig Kredite und Hypotheken zu vergeben. In der ägyptischen Hauptstadt Kairo sind nach dem Freitagsgebet erneut Tausende auf die Straße gegangen. Unter dem Motto «Rote Karte für Mursi» demonstrieren sie gegen die Machtpolitik des Präsidenten und seiner Muslimbrüder. Zuvor hatte die Opposition ein Gesprächsangebot Mursis abgelehnt. Die Gegner des Präsidenten setzen lieber weiter auf Proteste. Auf diese Weise wollen sie Mursi zwingen, die Abstimmung über die Verfassung nächste Woche abzusagen. Die Finanzkrise hat die Lohnentwicklung weltweit gebremst. Im letzten Jahr stiegen die monatlichen Bruttolöhne nach Abzug der Inflation noch um 1,2%, wie die Internationale Arbeitsorganisation ILO mitteilte. Der Zuwachs sei praktisch nur China zu verdanken. In den Industrieländern sanken die Löhne laut ILO um 0,5%. An der russischen Schwarzmeerküste hat der Bau einer neuen Gaspipeline Richtung Europa begonnen. Am Festakt nahmen neben Russlands Präsident Putin auch Vertreter des Energiegiganten Gazprom sowie des italienischen Energiekonzerns Eni teil. Die Gaspipeline South Stream verbindet Russland mit Italien. Sie sichert dem russischen Staatskonzern Gazprom einen direkten Zugang Richtung Westeuropa. Ab 2015 soll erstes Gas durch die Pipeline strömen. Die gesamten Baukosten werden auf knapp 20 Milliarden Franken geschätzt. Die Schweizer Skirennfahrerin Lara Gut belegt in St. Moritz in der Superkombination aus Super-G und Slalom den 5. Platz. Gewonnen hat Tina Maase aus Slowenien vor den Österreicherinnen Nicole Hosp und Katrin Zettel. Dominik Giesin wurde 14. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 6.925 Punkten im Plus von 0,2%. In New York steht der Dow Jones Index bei 13.106 Punkten im Plus von 0,2%. Der Euro wird zu 1.2080 gehandelt und der Dollar zu 93,41 Rappen. Das Wetter. In der Nacht schneit es im Norden. Morgen Samstag fällt nur noch stellenweise Schnee. Am Nachmittag ist es wieder sonniger bei minus einem Grad. Im Süden ist es oft sonnig bei plus 8 Grad.
Sie hören Echo der Zeit auf DRS 1 und DRS 4 News. Der Bundesrat will auch Personenfreizügigkeit für die Kroaten, aber die Zuwanderung hat es schwer zurzeit. Jugendliche Sans-Papier erhalten mehr Rechte. Bern und Paris bleiben stecken beim Thema Steuern. Dann, der europäische Emissionshandel krankt, der Forscher diagnostiziert.
Wir können jetzt nicht am System herumdoktorieren, ohne das Grundproblem zu lösen. Und ich denke, dieses Grundproblem ist der politische Wille, Emissionsreduktion voranzutreiben.
Dann Besuch auf einem Basar in Kairo, dort wird politisiert. Die Welt wird komplexer, die großen Welterklärer verschwinden.
Es gibt keinen großen Denker mehr, sondern eher viele kleinere Denker.
Karin Frick und ihre Liste der Megatrendsetter. Und zum Schluss Eifersucht, Neid und Gier, eine Portion Psycho. Echo der Zeit, die Sendung gibt's auch als Podcast unter deris.ch. Je mehr Länder zur EU stoßen, je mehr Personen bewegen sich über die Grenzen hinweg in diesem Raum. Wenn Kroatien nächsten Sommer wohl zur EU gehört, dann hat das auch Einfluss auf die Schweiz und die Personenfreizügigkeit. Um die entsprechend zu erweitern, will der Bundesrat mit der EU verhandeln, das hat er heute gesagt. Nach Bulgarien und Rumänien nun auch Personenfreizügigkeit mit Kroatien. Ich fragte Pascal Krauthammer im Bundeshaus, wie kommt das wohl in der Bevölkerung an?
Ich denke, diese Verhandlungen kommen zu einem denkbar schwierigen Zeitpunkt, denn wir wissen seit letzter Woche auch dank einer SAG-Umfrage, wie kritisch die Schweizer Bevölkerung zurzeit gegenüber der Personenfreizügigkeit eingestellt ist. Für viele bringt die Zuwanderung aus Europa nämlich vor allem Probleme mit sich, sprich weniger Arbeit für Schweizerinnen und Schweizer, dafür höhere Mieten, verstopfte Züge und verschandelte Landschaften. Ob eine Mehrheit darum bereit ist, die Personenfreizügigkeit noch weiter auszudehnen, diesmal auf Kroatien. Ich habe da meine Zweifel.
Andererseits hat der Bundesrat überhaupt eine andere Wahl, als Kroatien gleich zu behandeln. Könnte er den Konflikt mit der EU da riskieren?
An dieser Frage scheiden sich die Geister. Gewisse SVP-Exponenten wollen die Verhandlungen über die Ausdehnung der Personenfreizügigkeit auf Kroatien tatsächlich sistieren. Sie wollen den Kraftakt mit der EU wagen und sind überzeugt, dass man von der EU nichts zu befürchten habe. Ob das so stimmt, muss aber doch stark angezweifelt werden, denn für die EU wäre es schlicht untragbar, wenn Kroatien anders behandelt würde als die restlichen EU-Länder. Im ärgsten Fall könnte die EU darum das Freizügigkeitsabkommen mit der Schweiz aufkündigen, was auch andere wichtige bilaterale Verträge doch zu Fall bringen könnte.
Und diese Verhandlungen mit der EU, die stehen unter einem schlechten Stern, da ist so ziemlich alles blockiert. Es gibt ja die Idee, mehrere Dossiers zusammenzufassen im Handel mit Brüssel, in diesem Powerplay, sage ich jetzt mal. Wäre das keine Variante für den Bundesrat, Kroatien quasi in so ein Päckchen reinzutun?
Doch, diese Verknüpfung läge tatsächlich auf der Hand. Offiziell aber will der Bundesrat nichts wissen von solch einer Paketlösung, die Sie ansprechen. Die institutionellen Probleme mit der EU hätten nichts zu tun mit der Kroatien-Frage, sagte beispielsweise Bundesrätin Simonetta Sommaruga heute vor den Medien. Aber das ist wohl vor allem eine strategische Aussage, wage ich nun zu behaupten, denn die EU will ein Schweizer Ja zu Kroatien und die Schweiz will weitere bilaterale Verträge mit der EU, was derzeit nicht möglich ist. Vor diesem Hintergrund werden beide Seiten, denke ich, also durchaus versucht sein, Kroatien als eine Art Verhandlungsmasse zu nutzen.
Wo die Personenfreizügigkeit definitiv nicht gut ankommt, ist bei der SVP. Sie hat ja auch eine Initiative gegen die Zuwanderung am Laufen. Wieso eigentlich stemmt sie sich so dagegen?
Nun, die SVP hat ja ein bekanntlich gutes Sensorium für brennende Themen und wusste schon vor den vielen Umfragen rund um das EWR-Jubiläum, dass die starke Zuwanderung weite Teile der Bevölkerung verunsichert. Aus diesem Grund bringt die SVP ihre Initiative gegen die Masseneinwanderung an die Urne. Diese Initiative will die Zuwanderung zahlenmäßig begrenzen, ähnlich wie unsere frühere Kontingenzpolitik. Werde die Zuwanderung nicht gestoppt, werde die Bevölkerung in der Schweiz von heute 8 Millionen bis im Jahr 2035 auf 10 Millionen anwachsen, so die SVP.
Und diese Initiative war heute auch Thema im Bundesrat. Er hat die Botschaft dazu verabschiedet. Wie sieht die denn aus?
Der Bundesrat ist der Meinung, dass diese SVP-Initiative kein einziges Problem löse, denn die Probleme rund um die Infrastruktur, die Mietkosten oder die Zersiedelung seien hausgemacht, diese Probleme, und nicht wegen der Einwanderung entstanden. Zudem verweist der Bundesrat auf unsere Verpflichtungen gegenüber der EU. Diese Initiative, die die Einwanderung zahlenmäßig begrenzen will, ist für den Bundesrat schlicht nicht vereinbar mit dem Freizügigkeitsabkommen. Schwere Konsequenzen wären möglich, sagt der Bundesrat zumindest bei einem Ja zur SVP-Initiative. Die bilateralen Verträge als Ganzes seien in Gefahr, so die Warnung.
Pascal Krauthammer aus dem Bundeshaus. Und dort bleiben wir vorerst. Jugendliche ohne Papiere in der Schweiz sollen eine Lehre machen dürfen, so will es der Bundesrat. Die neue Regelung gilt ab 1. Februar. Eine reguläre Arbeit annehmen dürfen sie aber weiterhin nur in Ausnahmefällen. Bundeshausredaktor Philipp Burkhardt über eine Politik voller Widersprüche.
Sans-Papier leben in der Illegalität und deshalb gibt es auch keine offiziellen Zahlen, wie viele Menschen sich ohne gültige Papiere in der Schweiz aufhalten. Schätzungen schwanken zwischen 90.000 und 180.000. Kinder von Sans-Papier dürfen hier die Schule besuchen, Jugendliche ein Studium absolvieren. Eine Berufslehre hingegen ist ihnen bisher verwehrt geblieben. Diese Ungleichbehandlung müsse beseitigt werden, hat das Parlament beschlossen und den Bundesrat gegen seinen Willen gezwungen, eine Vorlage auszuarbeiten. Diese ist nun verabschiedet. Wer eine Lehre machen möchte, muss gut integriert sein, eine Landessprache beherrschen und während mindestens 5 Jahren am Stück eine Schule in der Schweiz besucht haben. Wer die Lehre abschließt, darf aber weiterhin grundsätzlich keine Arbeitsstelle in der Schweiz antreten. Eine schizophrene Politik? Justizministerin Simonetta Sommaruga findet nein.
Immerhin sind jugendliche Sans-Papier nicht selber schuld, dass sie hier sind. Sie wurden von ihren Eltern mitgenommen oder sind sogar hier geboren. Jetzt geben wir ihnen diese Möglichkeit, dass sie einen Beruf lernen können. Nachher müssen sie wieder ein Gesuch stellen. Vielleicht können sie hier bleiben. Aber selbst wenn sie in ihren Herkunftsstaat zurückgehen müssen, haben sie doch immerhin einen Beruf gelernt. Das gibt ihnen eine bessere Startchance.
Eine Hintertür macht die bundesrätliche Vorlage allerdings auf, wie die Justizministerin angetönt hat. Wenn ein sogenannter Härtefall vorliegt, kann die Aufenthaltsbewilligung nach der Berufslehre verlängert werden. Und auch Eltern und Geschwister von Sans-Papier in der Lehre können eine Aufenthaltsbewilligung erhalten, wenn Härtefälle vorliegen. Die Hürden seien allerdings hoch, betont Bundesrätin Sommaruga.
Es gibt keinen Anspruch. Jedes Mal muss man ein Gesuch stellen und jedes Mal muss das vom Kanton bewilligt werden.
Es bleibt also den Kantonen überlassen, zu entscheiden, wann ein Härtefall vorliegt. In jedem Fall müssen junge Sans-Papier, die ein Gesuch für eine Lehrstelle einreichen, ihre Identität offenlegen. Damit laufen sie Gefahr, aus der Schweiz ausgeschafft zu werden, sollte das Gesuch abgelehnt werden, bestätigt die Justizministerin.
Ich glaube, die Voraussetzungen haben wir so präzise beschrieben, dass jemand auch abschätzen kann, erfülle ich die Voraussetzungen, dann kann diese Person die Berufslehre abschließen. Und sonst ist damit natürlich ein gewisses Risiko da, ja.
Das Bemühen um eine Lehrstelle könnte also im schlimmsten Fall zur Ausschaffung einer ganzen Familie führen. Die Widersprüche im Umgang mit den Sans-Papiers bleiben also auch mit der neuesten Vorlage bestehen.
Paris in der Vorweihnachtszeit könnte so nett sein. Aber Bundespräsidentin Evelyn Widmer-Schlumpfs Reise war wohl wenig vergnüglich. Im Élysée-Palast beim französischen Staatspräsidenten François Hollande ging es um heikle Steuerdossier. Paris und Bern sprechen in Sachen Steuern nicht die gleiche Sprache. Eben erst gab es die Medienkonferenz zu dem Treffen und da war unser Frankreich-Korrespondent dabei. Rudi Meter, wie war denn die Stimmung in Paris?
Ja, die Stimmung war recht angespannt, schien mir. Namentlich François Hollande wirkte gestresst. Er bekommt ja so rote Flecken im Gesicht, wenn er unter Stress steht. Und das war deutlich sichtbar. Evelyn Widmer-Schlumpf daneben fast stoisch etwas erklärt, so nach dem Motto, ja nun, jetzt ist es halt so. Aber der Eindruck auch in der Körpersprache, der zum Ausdruck kam, war, dass man sich in der Sache bei diesem Treffen nicht näher gekommen ist.
Es ging um das leidige Thema Abgeltungssteuer und da gab es ja kürzlich diesen Rückschlag mit Deutschland. Auch Hollande lehnt diese Abgeltungssteuer offenbar ab. Wieso denn?
Ja, lehnt sie vor allem ganz deutlich ab, klipp und klar, ohne Wenn und Aber, und hat gesagt, bevor wir da uns in Diskussionen einlassen, müssen wir all die anderen Probleme lösen, die auf dem Tisch liegen. Sonst bei dieser Abgeltungssteuer sagt er noch, wir wollen keine Amnestie. Aus Schweizer Sicht ist das keine Amnestie, aber auch da ist man sich nicht einig. Und vor allem das Nein aus Paris war ziemlich deutlich und scharf.
Bereits ausgehandelt ist ein neues Erbschaftssteuerabkommen, das ist quasi fertig zur Unterschrift. Hat die Bundespräsidentin dieses denn unterzeichnet?
Nein, sie hat es nicht unterzeichnet. Die Franzosen hätten das gern gehabt. Aber es gibt in der Schweiz großen Widerstand gegen dieses Abkommen. Und wenn es so, wie es jetzt ist, ins Parlament kommt, hat es eigentlich keine Chancen, dass es gut geheißen wird. Auch da hat die Schweiz eigentlich gehofft, es kämen aus Paris Signale der Flexibilität, dass man über einzelne Punkte nochmals sprechen könne. Aber François Hollande war auch da ziemlich deutlich und schroff und hat gesagt, dass der Text ist ausgehandelt. Es liegt nun an der Schweiz, den Ratifikationsprozess in Kraft zu setzen. Mehr oder weniger, der Ball liegt bei euch.
Schließlich die Amtshilfe. Frankreich stößt sich daran, dass die Schweiz den Verdächtigen über ein laufendes Amtshilfegesuch informiert. Ist dieses Problem aus der Welt geschafft?
Gut, ins Detail ist man da an der Pressekonferenz nicht gegangen, aber das Problem besteht nach wie vor. Das stört die Franzosen ganz enorm, dass ein mutmaßlicher Steuerflüchtling informiert wird. Es gibt ein Amtshilfegesuch und der Betroffene kann dann Rechtsmittel ergreifen. Sie möchten alle Beweise in der Hand haben und dann zuschlagen. Und die Schweiz hat allerdings eingesehen, dass das ein Problem ist. Schon mit dem neuen Amtshilfegesetz, das jetzt dann im Frühling in Kraft tritt, gibt es eine Verbesserung. Aber es löst noch nicht alle Probleme. Der Bundesrat ist allerdings bereit, dieses Problem anzupacken. Evelyn Widmer-Stumpf hat sicher auch solche Signale François Hollande gegeben. Das würde allerdings heißen, dass man das neue Amtshilfegesetz, das noch nicht einmal in Kraft ist, dann noch einmal revidieren muss. Aber hier hat der Bundesrat in einer Antwort an eine Motion letzte Woche Bereitschaft signalisiert, das Problem anzupacken.
Also insgesamt ist man da kaum vorwärts gekommen. Gab es denn eigentlich nur Grund für rote Flecken im Gesicht von Hollande oder auch versöhnliche Töne?
Ja gut, es gab beim Thema Einladung zu einem Staatsbesuch in die Schweiz, da ist Hollande etwas aufgetaucht und war sehr, sehr freundlich und sehr höflich und hat gesagt, er nehme diese Einladung sehr gerne an. Er werde in den nächsten Monaten in die Schweiz reisen. Ob sich dann aber konkret ein Termin findet, ob sich das wirklich realisieren lässt, wird wohl auch vom weiteren Verlauf der Gespräche zum Thema Steuerdossier abhängen.
Rudi Metter direkt aus Paris, besten Dank. In Ägypten hat Präsident Mursi die Opposition für morgen zum Dialog aufgeboten in den Präsidentenpalast. Nur Mursi will an der Abstimmung über seine umstrittene Verfassung festhalten. Was also gibt's da zu diskutieren? Auch heute versammelten sich wieder Tausende, um gegen die Politik von Mursi zu protestieren. Ägypten kommt also nicht zur Ruhe. Am Tahrirplatz nicht, aber auch nicht in der engen Schmuckgasse in der islamischen Altstadt von Kairo. Dort wird zwar nicht demonstriert, aber engagiert gestritten. So hat das Philipp Scholkmann in Kairo erlebt.
Der Ruf des Muezzin hallt über die große Hussein-Moschee und die tausend kleinen Läden in der Altstadt. Minarette und Tore überragen den verwinkelten Basar. Hier ist seit Jahrhunderten der Ort fürs Gebet und fürs Geschäft. Der Duft von Wasserpfeifen und Gewürzen hängt in der Luft. Und in den engen Gassen scheint die Zeit stehen geblieben, irgendwo in einer der Erzählungen von Naguib Mahfouz. Umso mehr, als weit und breit kein Tourist mehr zu sehen ist. Es gibt keine Arbeit, klagt der Großvater, der mit Tee und Shisha vor seinem Laden mit den Perlenketten sitzt. Diese ständige Unsicherheit ist Gift fürs Geschäft, das muss aufhören. Ägypten braucht stabile Verhältnisse, sagt er. So argumentiert auch Präsident Morsi. Doch für den Muslimbruder an der Spitze des Landes hat der Großvater nur noch Spott übrig. Tochter und Enkeltochter sitzen daneben und pflichten bei. Beide in schlichten schwarzen Gewändern und schwarzem Kopftuch. Fromm, aber rebellisch wie der Großvater. Wir hatten zu Gott gebetet, bevor die kamen, und werden das auch tun, wenn sie wieder weg sind. Wir brauchen keine Muslimbrüder für den rechten Glauben. Ungefragt mischt sich die Nachbarin vom Parfümladen ein. Was habt ihr gegen Mursi? Jetzt lasst ihn doch mal machen. Er ist einer aus dem Volk. Außerdem ist er ja noch kein halbes Jahr im Amt. Wenn er euch nicht passt, könnt ihr ihn immer noch abwählen in 4 Jahren, sagt sie. Der Coiffeur versucht zu vermitteln. Wir wollen hier keine syrischen Verhältnisse, keinen Bürgerkrieg. Ägypten muss doch zusammenstehen, ruft er über die Gasse. Es fliegen keine Steine in der Herata Sahaya, aber die Gräben, die das neue Ägypten durchziehen, gehen auch mitten durch die schmale Schmuckgasse in der Karina Altstadt. In manchen Geschäften läuft der Fernseher. Die letzten halbherzigen Dialogangebote aus dem Regierungspalast werden übertragen. An der Ecke verkauft die Kioskfrau Taschentücher und Zigaretten. Ein Laufjunge balanciert eine Ladung Aish Baladi vorbei, dunkles Fladenbrot. Aish, das heißt Brot und Leben in Ägypten. Der Händler mit den Gebrauchtwaren sitzt in der Gasse und hält das Oppositionsblatt Al-Masri Al-Yom auf den Knien. Man kann nicht einfach seine politischen Überzeugungen den anderen aufzwingen. Das Volk ist gespalten. Die Regierung sollte die verschiedenen Meinungen ernst nehmen, ist er überzeugt. So jedenfalls erreiche der Präsident nicht die ersehnte Stabilität, sagt der Gebrauchtwarenhändler. Die Parfümhändlerin widerspricht. Der Präsident solle nur Stärke zeigen, gerade jetzt. Und außerdem würden die Medien übertreiben. Mursi sei ja nicht darauf aus, allen Frauen das Kopftuch aufzuzwingen. Außerdem, so schlecht sei diese Verfassung gar nicht. Und wie soll es jetzt weitergehen? Auch darüber sind die Meinungen in der Gasse geteilt. Mursi wird die Abstimmung durchziehen und das ist gut, ist die Parfümhändlerin überzeugt. Nachher werde man weitersehen. Die Aktivisten werden auf dem Tahrir bleiben und kämpfen, bis er die Verfassung zurückzieht. Und sie haben recht, entgegnet der Gebrauchtwarenhändler in der Harata Sahaya, einer der vielen Gassen in der Altstadt von Kairo, politisiert wie das ganze Land. Und geeint nur in der Enttäuschung, dass die neue Zeit in Ägypten schon so viel politischen Streit gebracht hat und noch so wenig Aussicht auf wirtschaftliche Besserung.
Mit den Eindrücken von Philipp Scholkmann aus Kairo ist es 18.25 Uhr geworden. Hier im Echo der Zeit beschäftigen uns noch Denker und Mörder. Zuerst aber geht es ums Klima. Der Klimagipfel in Doha soll heute oder morgen zu Ende gehen. Ausgang ungewiss. Die Verhandlungen der Umweltminister kommen nicht vom Fleck. Es fehlt am politischen Willen. Es fehlt aber auch an griffigen Rezepten, um gegen die Erderwärmung anzukämpfen. In Europa liegt der CO2-Emissionshandel am Boden. Die Preise sind in den Keller gefallen und dabei gilt dieser Emissionshandel als wichtiges Instrument, um umweltfreundliche Produktion zu fördern. Priscilla Imboden.
Die EU betreibt das weltweit größte Klimaschutzprogramm, das auf Marktmechanismen setzt. Sie legt fest, wie viel Treibhausgas ausgestoßen werden darf und verteilt den großen Industriefirmen handelbare Rechte, um CO2 auszustoßen. Will eine Firma das Klima stärker belasten, so muss sie Rechte zukaufen. Spart sie Energie, kann sie sie verkaufen. Damit erhält die Umweltverschmutzung einen Preis. Dieser ist aber in den letzten Jahren stark eingebrochen. Der Anreiz, effizienter zu wirtschaften, ist verschwunden. Der Grund? Mit der Wirtschaftskrise hat die Produktion abgenommen, die Fabriken stoßen weniger Treibhausgase aus. Das ist gut für die Umwelt, hat aber auch zur Folge, dass es zu viele Emissionszertifikate auf dem Markt hat. Die EU-Kommission will Gegensteuer geben. Sie hat erklärt, eine geplante Versteigerung von 900 Millionen Emissionsrechten um 2 Jahre zu verschieben. Axel Michailova, Forscher an der Universität Zürich, glaubt nicht, dass das viel nützt.
Das ist Flickschusterei. Es wird die Balance zwischen Angebot und Nachfrage nach Zertifikaten nicht auf Dauer ins Lot bringen können. Insofern würden wir wahrscheinlich kurzfristig einen Preisanstieg bekommen, aber langfristig würde das Überangebot nicht abgebaut werden.
Das weiß auch die Europäische Kommission. Sie schlägt deshalb für die längere Frist eine Reihe weiterer Möglichkeiten vor, um das Emissionshandelssystem langfristig zu sanieren. Mehr Firmen als heute einbeziehen, mehr Rechte aus dem System nehmen, Preiskontrollen etwa. Auch hier bringt Axel Michailova Zweifel an.
Wir können jetzt nicht am System herumdoktorieren, ohne das Grundproblem zu lösen. Und ich denke, dieses Grundproblem ist der politische Wille, Emissionsreduktion voranzutreiben. Das sieht man ja innerhalb der EU schon daran, dass aufgrund der allgemeinen Fiskalkrise in der EU Klimapolitik im Augenblick überhaupt nicht auf der Prioritätenliste oben steht, dass wir auch auf internationaler Ebene nicht sehr viele Fortschritte zu verzeichnen haben seit Kopenhagen.
Die Wirtschaftskrise hat dazu geführt, dass die EU das 20% Reduktionsziel bis 2020, das sie sich im Rahmen des Kyoto-Protokolls gesetzt hat, bereits heute erreicht. Doch sie zögert, das Ziel auf 30% heraufzusetzen. Länder wie Polen wehren sich dagegen. Ein höheres Klimaschutzziel hätte zur Folge, dass die EU die Anzahl der CO2-Emissionsrechte reduzieren würde. Der Preis für Umweltverschmutzung würde steigen. Die EU dürfe nicht noch lange zuwarten, warnt Forscher Axel Michailova, der über seine Firma Perspectives am CO2-Markt beteiligt ist. Sonst gefährde sie das Emissionshandelssystem.
Das langfristige Vertrauen der Teilnehmer im Markt hat schon erhebliche Risse bekommen. Und die Frage ist, wie lange werden die verbleibenden Marktteilnehmer noch weitermachen?
Würde der Handel mit Emissionsrechten scheitern, so wäre das ein empfindlicher Rückschlag für die Klimapolitik in Europa. Denn das Emissionshandelssystem, das seit 4 Jahren existiert, war erfolgreich. Laut einer Studie der Organisation Environmental Defence Fund stößt die EU heute, dank diesem Instrument, 480 Millionen Tonnen weniger CO2 aus. Das entspricht dem heutigen jährlichen Ausstoß von Ländern wie Mexiko oder Australien.
Sokrates, Vater der abendländischen Philosophie, und Platon, dessen Schüler, Descartes, Kant, Marx und Nietzsche, Hannah Arendt, Sartre und Foucault, all die großen Welterklärer bleiben uns mit ihrer Philosophie erhalten. Doch wer setzt heute solche Maßstäbe im Denken? Megatrendsetter heißt das jetzt. Wer den Markt der Ideen anführt und welche Trends, das wollten das Gottlieb-Duttweiler-Institut und das MIT in Boston wissen. Denn diese Innovatoren beeinflussen wirtschaftliche und politische Entscheide und die öffentliche Meinung. Das Institut hat nun mit einer neuen Methode eine Best-of-Liste der Vordenker erhoben. Karin Frick hat dieses Projekt geleitet. Ich wollte von ihr wissen, wer ist der Platon von heute?
Das Ergebnis von unserer Untersuchung ist, dass es heute keinen Platon mehr gibt. Es gibt keinen großen Denker mehr, sondern eher viele kleine Denker, das heißt Spezialisten, die in ihrem Fachgebiet bekannt sind, aber nicht darüber hinaus. Sie fragen 50 Spezialisten, wer ihrer Meinung nach die größten Denker sind, die einflussreichsten Denker unserer Zeit, dann kriegen sie von 50 Leuten sozusagen 250 verschiedene Namen. Von diesen Namen decken sich maximal 20.
Liegt das daran, dass die Welt einfach zu kompliziert geworden ist?
Wir leben in einer Wissensgesellschaft, da wird sehr viel Wissen produziert. Es gibt so viele Forscher wie noch nie, die produzieren neue Erkenntnisse, so viel wie noch nie. Das Feld ist durch das so komplex geworden, dass man durchaus annehmen kann, die Welt, es gibt zu viel Wissen, als dass einer sozusagen noch das Universalgenie sein kann und über alles Bescheid wissen kann.
Sie haben trotzdem eine Liste erstellen können, die schauen wir uns kurz an. Richard Florida, ein US-Ökonom, führt die an, dann kommt Thilo Sarrazin, deutscher Politiker, der sich gegen Multikulti quasi in die Bestsellerliste geschrieben hat, und Platz 3, Daniel Kahneman, israelisch-amerikanischer Psychologe. Ein Schweizer taucht auch auf, irgendwo um Platz 36, Hans-Christoph Binswanger, Ökonom. Wie schafft man es denn auf Ihrer Liste?
In der Liste zuoberst stehen die Personen, über deren Ideen im Internet am meisten, am intensivsten diskutiert wird. Idee ist, Einfluss hat nur jemand, wenn sozusagen auch eine Auseinandersetzung stattfindet über sein Werk. Und was wir untersucht haben, ist sozusagen, wie intensiv werden diese Werke der großen Denker aus verschiedenen Fachgebieten diskutiert im Netz.
Aber die Diskussion über eine Idee und die Aufmerksamkeit ist ja nicht gleichbedeutend oder ist kein Beleg zwingendermaßen für Einfluss.
Wenn Sie heute Einfluss haben wollen, dann hängt das davon ab, dass Ihre Idee andere Menschen aufnehmen. Also insofern, ohne Aufmerksamkeit haben Sie überhaupt keinen Einfluss. Wenn Sie uns, dann ist die Frage, wird über Ihre Idee, über Ihren Input, über Ihren Diskussionsbeitrag nur eine Woche lang diskutiert oder ist die Idee nachhaltig, also sozusagen taucht Ihre Idee auch in Diskussion vielleicht über mehrere Jahre auf. Wir haben das zum ersten Mal gemacht, das ist sozusagen die Nullmessung. Wir werden das fortsetzen und im Laufe der Zeit wird sich zeigen, wer dieses Jahr in der Top-Liste sind, tauchen die in einem Jahr noch auf oder sind die verschwunden.
Wichtig ist in diesem Zusammenhang ja die öffentliche Meinung. Wer hat einen Einfluss auf die öffentliche Meinung? Wenn wir jetzt den quasi Top-Megatrendsetter von diesem Jahr anschauen oder aus Ihrer Liste anschauen, Richard Florida, den kennt doch keiner.
Über seine Idee wird im Netz am stärksten diskutiert. Richard Florida ist ein Ökonom. Er hat ein Bewertungssystem über die Kreativität, auch die Innovationskraft und das Potenzial von Städten, von Regionen. Sein Werk ist schon mehrere Jahre alt, wird immer noch diskutiert und das ist ein Zeichen dafür, dass es offensichtlich nachhaltig ist. Die Kraft seiner Idee liegt wahrscheinlich auch darin, dass sie überdisziplinär ist, dass sie verschiedene Felder abdeckt, dass er auch da wiederum einen neuen Maßstab geschaffen hat, wo sich dann alle Städte oder Regionen daran orientieren, wenn sie sich im globalen Standortwettbewerb messen.
Andererseits schafft es Thilo Sarrazin auf Platz 2. Der hat sehr hohe Wellen geworfen mit seinem Anti-Multikulti-Buch. Das ist doch kein großer Denker, der uns langfristig beeinflusst.
Thilo Sarrazin ist ein sehr interessanter Ausreißer in dem ganzen System. Wir haben sozusagen diese Position, das ist nicht nur eine Liste, das ist vor allem auch eine Karte, wo man sieht, wie diese verschiedenen Denker auch in Beziehung zueinander stehen. Und wenn man diese Karte anschaut, dann ist Thilo Sarrazin sozusagen eine eigene Blatt. Er ist ganz am Rande, er hat ein eigenes Netz. Das spricht vermutlich dafür, dass er eben temporär aktuell ist. Und meine Vermutung wäre, dass Thilo Sarrazin in einem Jahr nicht mehr auf dieser Top-Position ist. Im Unterschied zum nächstplatzierten Daniel Kahneman, der vermutlich auch in einem Jahr noch top sein wird.
Den aber im Gegensatz zu Thilo Sarrazin dann wieder sehr viel weniger Leute kennen. Was nützt es uns denn zu wissen, wer die Vordenker sind, wenn sie nur Insider kennen?
Es geht in dem Moment, wenn man in die Breite denkt, nicht nur um die Namen, sondern die Namen stehen für Ideen. Daniel Kahneman ist Nobelpreisträger, ein Ökonom, auch er ein Ökonom, der sozusagen ein neues Konzept populär gemacht hat, nämlich Menschen funktionieren nur in gewissen Fällen rational, in den meisten Fällen emotional. Und wenn man ein neues Modell vom Menschen hat, heißt das für ganz viele Leute, die Konzepte, Systeme entwickeln, dass sie diese Konzepte umschreiben müssen. Und ich denke, das gilt für viele der Denker, die wir auf den Listen haben. Die stehen für Ideen, Ideen, die sich ausbreiten, wo man am Schluss nicht zwangsläufig den Schöpfer kennt, wenn man sich sozusagen nicht im engeren Sinn in diesem Markt der Ideen bewegt.
Das war Karin Frick vom Gottlieb-Duttweiler-Institut. Auch der brillanteste Vordenker wird wohl hin und wieder seinen Weltentwurf beiseite legen und Zerstreuung suchen. Ein Kriminalfilm könnte das bieten und ein bisschen Adrenalin hat noch keinem geschadet. Diese beliebte Filmgattung zelebriert das Museum für Gestaltung in Zürich und untersucht auf 1000 Quadratmetern Ausstellungsfläche die Spielarten des Krimis. Verbrechen lohnt sich offenbar. Karin Salm.
Sind es nun schrille Geigen oder ist das ein Duschvorhang, der nun zerreißt? Oder ist es eine Frau, die schreit, weil sie um ihr Leben fürchtet? Kommt dieses Geräusch nun aus diesem Raum oder ist es darüber gelegt? Wie beides, und das macht eine der großen Qualitäten dieser berühmten Duschensequenz aus in Psycho.
Ein Soundtrack, der verunsichert, der aufpeitscht. Der Filmhistoriker und Kurator Andres Janser ist begeistert. Kriminalfilme faszinieren ihn. Sie öffnen gleichzeitig den Blick in fremde Welten und in menschliche Abgründe. Da gibt's Gier, Eifersucht, Neid und Angst. Alles leider gängige und wirkliche menschliche Gefühle.
Und insofern hat es Realismus drin, zum Beispiel im Tatort, auch eine Reihe wie Bella Block jetzt im deutschen Fernsehen, aber immer auch Abweichungen, die eben auch zeigen, dass es hier um Fiktion handelt, um Verdichtung, um das, was man in Hollywood dann Bigger Than Life nennt.
Mit seiner Ausstellung «Verbrechen lohnt sich» will Andres Janser zeigen, wie viel gestalterische Leistung in einem Krimi steckt. Von der Musik über den Schnitt hin bis zu einem Filmstudio. Kommissariat West nennt Janser diese gebaute Wirklichkeit. Es sind triste, grün-grau-braune Räume aus den 80er Jahren. Die Farbe auf den Betonwänden zeigen Gebrauchsspuren, der Steinboden wirkt kühl, das Mobiliar karg.
Wir haben hier einen Filmstudio-Bau realisiert, zusammen mit einem Filmszenografen, einer Requisiteurin, einer Bühnenmalerin, um dem Publikum zu zeigen, wie so ein Studiobau gemacht wird, was es dafür braucht, wie viel aber einfach auch nur vorgetäuscht ist, wie eine Betonwand, die dann nur gemalt ist, also nur aus 2 mm Farbschicht besteht, oder ein Steingutboden, auf dem wir jetzt gerade stehen, der auch nur gemalt ist auf einer Holzplatte. Das alles wird entworfen und gemacht, einfach damit es in der Kamera und im Filmbild dann entsprechende Wirkung entfalten kann und mehr braucht es nicht.
Mehr braucht es nicht, aber doch genug, um Spannung und vor allem auch eine glaubwürdige Stimmung herzustellen. Dass der Krimi immer auch mit einer großen Portion Konvention auskomme, sei eigentlich ganz normal, sagt Andres Janser. Der Zuschauer sei konditioniert, habe Erwartungen.
Der Sinn von Konventionen in meiner Ansicht ist eben auch der, dass man mit Erwartungshaltungen arbeiten kann. Und die zu erfüllen, ist auch eine gute Haltung. Man kann denen auch widersprechen oder ein bisschen unterwandern, wie das mit Alfred Hitchcock gerne getan hat. Das sind Verfahrensweisen, die sich bewährt haben und die man einfach gut und gerne und mit guten Gründen einfach auch einsetzt.
Andres Janser, der bereits in seiner Jugend den Narren gefressen hat an Kriminalfilmen, setzt sich auch heute als gestandener Ausstellungsmacher nicht nur sonntags gern vor den Bildschirm.
Interessant finde ich, dass aber auch im Fernsehkrimi jetzt immer mehr auch Serien entstehen, wo vielschichtiger, komplexer erzählt wird, als American to Wire oder Homicide oder im Angesicht des Verbrechens, was vor kurzem im deutschen, auch im Schweizer Fernsehen lief. Das sind Serien, die über mehrere Folgen eine komplexe Geschichte erzählen, wo nicht eine Person im Zentrum steht.
Der Krimi gehört zu den populärsten Filmgenres, sowohl im Kino als auch im Fernsehen. Und so kann Andres Janser auf einen immensen Vorrat an Kriminalfilmen aus den letzten 70 Jahren zurückgreifen. Im Museum für Gestaltung in Zürich ist so eine opulente Schau entstanden, die mit Filmausschnitten, Plakaten und aufgebauten Filmstudios zeigt, dass sich das Verbrechen als Kunstform tatsächlich lohnt.
Der Stoff, aus dem die Albträume sind, das war ein Beitrag von Karin Salm und das war das Echo der Zeit. Verantwortlich Isabel Jacobi, für die Nachrichten Christian Moser, am Mikrofon Simon Fatzer.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.